Diese Predigt hat den Titel Das nähere Heil. Beginnen wir dieses Wort zur Gegenwart mit den dazugehörigen Versen, da steht in Römer 13, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Soweit der Text. Lassen wir dazu einige Gedanken eines schwäbischen Glaubensbruders auf uns wirken, die er vor 157 Jahren niedergeschrieben hat, und führen wir sie etwas weiter aus. Stellen wir uns jetzt einmal vor, passend einerseits zu mancher Gepflogenheit in dieser Jahreszeit und andererseits generell zur Entwicklung rings um uns her, also stellen wir uns einmal vor, es gäbe kein Christentum in diesem unserem Land. Ja, es hätte nie eines gegeben. Wir wären um Jahrhunderte zurückversetzt, und zwar in völlig heidnische Zeiten. Ja, das würde bedeuten, wir wüssten nichts, rein gar nichts von Christus. Ergo gäbe es keinen Glauben an ihn, denn der Glaube kommt ja aus der Predigt und das Predigen wiederum aus dem Wort Gottes, wenn es recht geschieht. Es gäbe somit keine Hoffnung auf den Himmel, wie wir sie aus Gottes Wort schöpfen, aber das wäre ja eben nicht da, das Wort Gottes. Und damit gäbe es natürlich keine Versammlung von an Christus gläubigen Menschen und keine Stunden, in denen über ihn und seine Tugenden gelehrt wird durch seinen Geist, und damit keine Erkenntnis des Christus, die unser größter Schatz ist. Aber auch keine Taufe, kein Gedächtnismahl, apropos Gedächtnis, Gedenken, woran denn? Es gäbe außerdem keine christlich orientierten Schulen, und wenn schon Schulen, dann heidnische Kaderschmieden, okkult und esoterisch ausgerichtet. Was das bedeutet, lehrt uns der Titusbrief über die Zeit, in der er geschrieben wurde. Da steht, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander, so in Kapitel 3,3. Naturvergötterung wäre wohl unsere Religion, Geisterglaube, Toten- und Ahnenkult würden uns gefangen halten, in ständiger Furcht vor allem, was uns umgibt in unserer verängstigten seelischen Finsternis. Angst, nichts als Angst von Kindheit auf, Brutalität von oben und von unten und religiöse Schreckensherrschaft. Anstelle von Recht und Ordnung, wie wir sie wenigstens bis heute noch kennen, großteils auf biblischen Grundsätzen aufgebaut in unseren Ländern, an deren Stelle gäbe es Stammes- und Familienfäden mit unbarmherziger Blutrache, Faustrecht, soweit das die despotischen Herrscher zulassen würden, Folter, Schuldknechtschaft gäbe es und Sklaverei, Land auf, Land ab. Es gäbe keine Erkenntnis des himmlischen Vatergottes und seines Heilsplanes ohne Christus und sein Wort. Das Resultat ist Anarchie. Jeder tut, was er will, so lange wie möglich. Vor allem gäbe es damit keine Veränderung zum Guten in uns selber. Ohne Christus gäbe es keine gläubigen Menschen, keine Glaubensgeschwister, keine Neuschöpfung wäre möglich in unseren Herzen, kein neuer Sinn, keine Wesenseigenschaften des göttlichen Vaters in seinen umgewandelten Kindern. Wir könnten keine Hilfe erkennen und annehmen von dem, der so gern hilft. Und wir müssten alles selber ertragen. All unseren Trübsalen wären wir allein ausgeliefert, verloren in unseren tiefsten Nöten, in Krankheit und Armut und Gewissensängsten, in der Todesnot und in der schrecklichen Ungewissheit, was nachher kommt. Untereinander könnten wir uns keinen Trost zusprechen, könnten nur resignierend sagen, ja, so ist es nun eben, das ist der Lauf der Welt, dem kommen wir alle nicht aus. Hoffnung und Zukunft blieben Fremdwörter für unsere Seelen. Gutes könnten und würden wir nicht erwarten aufgrund dieser Erfahrung, auch unsere Lieben und unsere Kinder nicht. Es bliebe uns nur die Ellbogentaktik oder ein unter die Räder kommen. Die Ewigkeit, die wäre uns kein Trost. Die Gegenwart wäre eine stete Last. Und gingen wir zu unserem Heidenpriester, dann würde der uns eine noch schwerere Bürde aufbinden. Die Gottheiten sind zornig über euch, würde er sagen. Opfert ihnen eure Kinder und euer Vieh. Und dann stünden wir stumm vor jenen grauenhaften keltischen Opfersteinen, die sich in unseren Wäldern ja tatsächlich finden. Schreckliche Denkmäler einer furchtbaren Zeit. Und das Blut unserer Kinder würde bis heute von dort zum Himmel schreien. Aber sie würden noch mehr weitere Opfer fordern aus unseren Hütten, die Priester. Noch mehr Menschenopfer, noch mehr Tieropfer, noch mehr Speis- und Trankopfer, weil sich sonst ein großer Zorn über unser Land entladen könnte. Und wenn dann trotzdem fremde Horden uns überfallen, uns vertreiben oder versklaven oder umbringen würden, dann hätten unsere Opfer wohl doch nicht gereicht. Jetzt geht es euch wahrscheinlich wie mir, nicht wahr? Ihr zieht unwillkürlich manch furchtbaren Vergleich zur Gegenwart her. Vieles davon ist ja gar nicht so fern. Aber da, horch, mit einem Mal erklingt die Stimme eines Himmelsboten, so wie einst auf jenem Feld in der Nähe Bethlehems: Jesus ist da. Jesus ist da, will alle Sünder retten, will selig machen und ruft: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, lasst euch taufen auf den Vater Gott der Liebe, kommt zur ewigen Herrlichkeit. Und da liegt jetzt auch eine Bibel vor uns, Gottes herrliches Wort, das in Ewigkeit bleibt. Und viele Glieder des Leibes Christi sehen wir anbeten in ihren Ortsversammlungen. Und Gottes Wort der Gnade redet zu unseren Herzen, sein Segen und Trost redet zu uns und zu unseren Kindern, zu den Leidenden und zu den Sterbenden im Herrn. Glaube, Hoffnung und Liebe ist da. Des Herrn Tisch ist offen auf Erden, der Himmel ist offen, der Vorhang zerrissen, der Zugang zum Thron Gottes frei. Na, wie ist uns nun dabei? Wird es dir da nicht ums Herz, als trätest du heraus aus finsterster Nacht in den hellen Tag? Würde unser Herz nicht springen vor Freude und sich sogleich an den hängen, der uns das Licht gebracht hat, der das Licht ist? Ist es nicht wie das unmittelbare Erleben vom Psalm 84? Als da steht: Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich allezeit. Selah. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott, der Heerscharen, höre mein Gebet, du Gott Jakobs, achte darauf, Selah. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Haben wir das nicht je und je im Herzen verspürt? Unser Herr Jesus ist das Licht der Welt. Er ist Sonne und Schild für die Menschenherzen. Sein Evangelium ist ein Lichtstrahl, ein Gnadenschein mitten hinein in unsere irdische Finsternis. Ach, dass es doch bei uns allen so sein möchte. Aber es ist dem leider nicht so. Gott wird auch unter uns wieder etliche finden, wie deren draußen ja viel zu viele sind, denen all dies Gute entbehrlich ist. die so gleichgültig sind gegen Jesum, gegen das Wort Gottes und all das Gute, das kommt, dass sie deswegen nicht sehen werden. Denn sie verdienten wohl, hinausversetzt zu werden in tiefe heidnische Finsternis, wie wir sie uns vorhin vor die Augen gestellt haben. Und der Herr warnt hier sehr deutlich in Offenbarung 2, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tu Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und zu denen, die ihm nachfolgen, dreht er sich warnend um mit den Worten, ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Tja, wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Erforschen wir deshalb unsere Herzen. Und schätzen wir sie hoch, die guten Gaben Gottes, alles, was wir in Christus empfangen haben. Wir sind nicht arm im Sohn Gottes, in dem alle Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Arm sind und sollen wir bleiben in uns selbst. In Christus aber sind wir reich. Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. So in Offenbarung 2,9. So, manche unserer Brüder hier auf Erden haben sie ja nie in der Form genießen können, die Gaben Gottes, wie wir sie haben durften, die längste Zeit über. Erkennen wir doch, was es heißt, in Christus reich zu sein. Jedenfalls aber in ihm reich sein zu können, denn mancher hat diesen Reichtum noch nie gebührend geachtet unter uns westlichen Christen. Haben wir stattdessen wieder besseres Wissen, schnöden, irdischen Reichtum angehäuft? Haben wir Gottes unaussprechliche Gabe links liegen gelassen, weil wir irdischem nachgerannt sind und sind dabei verarmt für den Himmel? Na, schau hin in die deutschsprachige Christenheit. Wie sieht es aus? Angst haben jetzt viele, ihren irdischen Wohlstand zu verlieren. Das stört sie wohl. Das Unverlierbare von Gott war ihnen weniger wert als ihr irdisches Wohlleben. Und so ist es immer noch. Hör sie jammern, die Christenheit in unseren Ländern, wo wir es uns gerichtet haben, statt uns selber zu richten. Jahrzehntelang wurde uns von Endzeit gesprochen. In Predigten, in Vorträgen und Büchern stellte man uns einschlägige Prophetien und Texte der Offenbarung vor Augen. Viel, sehr viel Zeit war uns gegeben, reich für den Himmel zu sein, den wahren Reichtum zu schätzen. Aber es wurde leider viel zu oft der Falsche angehäuft, wie es aussieht. Und noch immer redet der Herr uns an, wie fast seit 2000 Jahren in Offenbarung 3, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Ja, werden wir nun in den nächsten Monaten, vielleicht noch Jahren, weiterhin die uns gegebene restliche Zeit vertun mit irdischer Sorge um Hab und Gut, dass der Herr doch so deutlich den Dieben, den Motten und dem Rost zugeeignet hat? Haben wir den wahren Schatz wirklich nicht oder viel zu wenig schätzen gelernt? Wir hätten doch so froh sein können über unsere lange Gnadenzeit, die viel intensiver war, friedlicher war, wie in all den Jahrhunderten vor uns. Über 70 Jahre, kein Krieg hier in den deutschsprachigen Teilen Europas, keine Verfolgung. Bibeln so preisgünstig wie noch nie und so schön ausgeführt und gut zu lesen. Wir Christen hatten dafür wenig Zeit, mussten uns ja um andere Dinge sorgen, nicht wahr? Wir hatten tausende Nächte Zeit zum Gebet, aber diejenigen, die das einst auszunützen verstanden, die stehen bei uns verstaubt im Buch- und Biografieform im Regal. Gebundene Glaubenshelden früherer schwerer Zeiten sind sie geworden. Unsere Knie haben keine Schwielen vom langen Beten, und die Herzen sind nur ganz selten erfüllt mit aufrichtiger Dankbarkeit gegenüber all dem Guten, das uns von Gott widerfahren ist. Geistlicher Kampf ist für uns hier längst kein Thema mehr. Wozu auch, hätten wir vor ein paar Jahren noch gedacht. Aber nun wendet sich das Blatt. Unzufriedene, nörgelnde, irdisch orientierte Christen schielen jetzt ängstlich hin zum Orient auf die von dort drohende Realität, die ihnen seit 40, 50 Jahren vorausgesagt wurde. Angst macht sich breit. Zu wenig Reichtum in Christus? Nein, denn Reichtum in ihm nicht angenommen, nicht erstrebt, arm, blind, jämmerlich und bloß bebt eine verängstigte Christenheit jetzt vor dem Hereinbrechen eines Gottesgerichts über das ganze Land. Der Schmelztiegel des Elends ist bereit, die Schlacke vom Echten zu trennen. In Daniel 12,10 steht dazu, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und mitten hinein in die bestehende, unaufhaltsame Misere, sagt uns der heutige Text, das Heil ist uns aber jetzt näher, als wir es glauben und wissen. Noch deutlicher, noch persönlicher ausgedrückt, das Heil ist dir näher, als du es glaubst und weißt. Aber, ach nein, sagst du dir vielleicht, wo sehe ich das denn? Mein armes, müdes Herz, das müht sich ja weiter ab, immer noch, wie es sich seine Lasten erträglicher machen möchte. Lasten, die immer wieder hereinbrechen auf mich, täglich neu, jetzt mehr denn je. Wie kann mein Herz dem flüchtigen Leben noch schnell ein paar Stunden abjagen? Stunden der Freude und des Wohlbefindens in dieser gehetzten Zeit? Wie kann mein Herz nur Herr werden über die verklagenden Gedanken in mir, die immer wieder neu anklopfen? Und wie möchte mein Herz sich stärken und aufrechterhalten mit Vorsätzen und Grundsätzen, mit Ehrgefühl und Hoffnungen und Plänen? Die werden ja alle immer wieder vom Wind verweht. Erkennt ihr das nicht auch? Wie soll mein Herz den Kampf der Lüste in sich beilegen, der immer wieder neu ausbricht? Und wie soll es denn für die Verfolgung und das kommende Sterben und die Ewigkeit genug Mut sammeln können, der doch immer wieder zerschlagen wird? Es sorgt so viel, es pocht, es steigt und fällt, mein armes Menschenherz, vor lauter Anfechtungen. Und es verfehlt dabei tagtäglich mehrfach den Herrn, der seine Hand nach uns ausstreckt und sagt, ich will dir Ruhe geben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Aber was tut der unruhige Mensch? Er versucht und verwirrt sich weiter mit tausend Mitteln und Wegen, wie er sich selbst heilen möchte, und übersieht immer wieder, immer noch, den Finger Gottes, der ihn zu sich ruft, in mir, bei mir ist das Heil. Und das ist dir jetzt näher, als da du gläubig geworden bist. Je früher du, Mensch, an das Evangelium Gottes glaubst, umso näher rückst du ein in das Heil, immer näher und näher, und das Heil nimmt dein Leben mehr und mehr ein. Umso lauer aber dein Glaube ist und umso später er beginnt, desto mehr kommst du ab vom Heil, und umso weiter und umso saurer wird dir dein Weg zurück. Und der Herr sagt dazu, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wenn man gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen, und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Es ist ein Wort, das uns auch in die nähere Zukunft begleiten wird. Aber ist uns jetzt das Heil nicht viel näher, als es dem Paulus war, als er damals an die Römer schrieb, weil diese zu jener Zeit angefangen hatten zu glauben? Damals waren hierzulande heidnische Zeiten. Die Gläubigen waren sehr wenige, verstreut über den ganzen bekannten Erdkreis, wie ein paar Salzkörner unter einer faulenden Masse. Inzwischen ist längst der biblische Kanon fertiggestellt. Die Bibel wird gedruckt seit dem 16. Jahrhundert. Gottes Wort steht uns heute noch täglich zur Verfügung. Tausende und abertausende Predigten sind seither erschollen in den Ortsversammlungen. Die Botschaften der Glaubensväter sind gedruckt erhältlich. Christozentrische Bücher von bibeltreuen Autoren wurden aufgelegt, allesamt erschwinglich. Nein, so war es noch bis vor kurzem, denn vieles davon gibt es heute nicht mehr, ist vergriffen, wird nicht mehr aufgelegt. Die Zeit neigt sich jetzt unter den angekündigten Vorzeichen einer lieblosen, kriegerischen, völkervermischenden Epoche zu. Aber das Heil ist uns jetzt näher, als da wir gläubig wurden, viel näher. Und wenn wir die Ereignisse um uns her betrachten, wenn wir die Medien konsumieren, deren Erscheinen für unsere Zeit aufbehalten wurde, dann bemerken wir, wie ähnlich unsere Tage den Zeiten Lots und Noahs geworden sind. Denn nun scheint es, als wäre der rationale Verstand ringsum abhanden gekommen, den Politikern ebenso wie den Verantwortlichen in den Medien, aber auch dem Volk. Logisches Denken und Handeln ist permanent im Schwinden begriffen. Dazu zählen die Reaktionen höchster Kreise auf die Probleme, die sich täglich mehren. Die Strafandrohungen der Obrigkeit, die sich gegen die wenigen Vernünftigen im eigenen Volk richten, sowie die ganze uneinsichtig vorgesetzte staatliche Selbstzerstörung. Man könnte einwenden, dass hinter all dem die Interessen von gewaltigen Lobbys stehen. Und diese Erklärung mag zu einem Teil stimmen, aber sie erklärt nicht die Ignoranz und Stupidität der Allgemeinheit. Freilich hat der Wohlstand der letzten Jahre in unseren Breiten viel an rationalem Interesse in unserem Umfeld weggefressen. Jeder ist sich selber der Nächste, trotz vielfach vorgetäuschten Humanismus. Und so sind auch die Befürchtungen der Christen jetzt in erster Linie deutlich darauf konzentriert, ihren Wohlstand nicht zu verlieren. Fluchtgedanken werden bereits laut, Unterschriften werden gesammelt. Jahrzehntelang hatte man uns gepredigt, was in etwa kommen würde, wie Gottes Wort es voraussagt. Man hat uns vorgelesen aus der Offenbarung und aus den Propheten. Und seit Jahrzehnten existieren mehrfach jährliche Endzeitkonferenzen, stark besucht. Was die jetzige Welt betrifft und deren Aktionen und Reaktionen, den Thron des Verderbens der Unheilschaft durch Gesetz, wie in die Bibel, die Psalm 94,20 beschreibt, dazu die gesellschaftlichen Umstürze von einstigen Moralwerten, samt den ganzen Quotenunsinn, man hat den Eindruck, einem öffentlichen, bösen Karnevalstreiben auf den Leim zu gehen und rational Beeinträchtigten gegenüberzustehen, von denen man sich selber zwar immer noch kluge Auskunft und Wegweisung erhofft, die aber dazu längst nicht mehr in der Lage sind. Logik und Hausverstand sind zur Mangelware geworden. Und es ist an sich nichts Neues für den geneigten Bibelleser, wie es ja heißt, in Hiob 12,24, den Häuptern des Volkes im Land nimmt er den Verstand. Es sollte jedem von uns deshalb aber auch geläufig sein, was Gott damals dem Baruch, dem Schreiber und Freund Jeremias, geantwortet hat. Da steht in Jeremia 45, so spricht der Herr, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du hast gesagt, o wehe mir. Der Herr hat zu meinem Schmerz noch Kummer hinzugefügt. Ich bin müde vom Seufzen und finde keine Ruhe. Sage zu ihm, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab, und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Du aber begehrst für dich Großes, begehre es nicht, denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr, dir aber will ich dein Leben zur Beute geben, an allen Orten, wohin du gehen wirst. Es ist uns sicher nicht förderlich, uns um unseren Wohlstand zu sorgen, im Angesicht dessen nämlich, der versprochen hat, uns weder zu verlassen noch zu versäumen. Er, der uns über den Tod hinausführen will und wird. Denn, hast du es gehört, hast du es vernommen und hast du es glauben können? Wie eine sich immer wiederholende Symphonie der Heilsgeschichte steigt auch unter traurigen und schwersten Tönen dennoch ein Wort Gottes herauf, höher, deutlicher, klarer und sagt uns, jetzt! Jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig wurden. Wir werden ja alle älter, so jung oder alt, wie wir auch sein mögen und uns fühlen, wir werden permanent älter. Aber ist es nicht so, je älter wir werden, umso verständlicher, umso eindringlicher kann der Schöpfer unserer Seele mit uns reden, von seinem Heilsratschluss über uns. Und mit jedem Jahr kommen ja viele neue Fehltritte hinzu und auch die Buße über dieselben. Es kommen neue vereitelte Hoffnungen, es kommen neue Prüfungen, ja auch neue Todeserinnerungen und neue Gotteserfahrungen. Und Jahr für Jahr verwelkt für uns die Gestalt der Welt immer mehr. Jahr für Jahr stößt sich dabei unser eigensinniger Kopf mehr und mehr ab, nicht wahr? Jahr für Jahr empfängt der Hochmut unseres Herzens neue Demütigungen. Und wohl dem, der das alles recht sieht und zu nutzen weiß in seinem Gott. Die Träumereien der Seele, die treten schlussendlich immer mehr in den Schatten. Ja, wozu dient das alles? Doch hauptsächlich dazu, dass die Stimme des Herrn zu unserem Herzen durchdringt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und noch ein weiteres Wort aus seinem Mund, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Aber auch die Welt selber wird ja mit jedem Jahr älter. Und je älter sie wird, desto mehr kommt sie ihrem Ende nahe, das ihr von Gott gesetzt ist. Und so, wie gegenwärtig das Böse reift, mit immer schnelleren Schritten und mit jedem Jahr erfinderischer wird, heuchlerischer und trotziger, so kommt auch das Werk des Herrn seinem Ende immer näher. Da steht in Jesaja 28, denn der Herr wird sich aufmachen, wie am Berg Perazim, und toben, wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe. Aber fremd ist sein Werk. Und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. Also lasst nun euer Spotten, auf dass eure Bande nicht fester werden. Denn ich habe von einem Verderben gehört, das von Gott, dem Herrn Zebaoth, beschlossen ist, über alle Welt. Dabei scheint aber das göttliche Licht trotzdem weiter in der Finsternis, ob sie es nun begreift oder nicht. Und es macht die Gedanken der Herzen immer mehr offenbar. Ja, Hand aufs Herz, zieht sie nicht? Ja, drängt sie nicht die göttliche Macht mit vielen Verschonungen, Segnungen und Gerichten jeden zu sich, jeden, der auch nur halb will? Und sie ruft, kommt heran, kommt herzu zu der Erbarmung Gottes und bereitet euch für den letzten Tag seiner Ernte, wo das Heil in Christus vollendet sein wird. Es kommt uns näher, das Heil Gottes, hin und hin, das Heil, das in Jesus Christus, seinem Sohn, ist. Deshalb müssen wir, jeder für seinen Teil, zusehen, dass wir dem näher kommenden Heil auch selber immer mehr entgegengehen und nicht mehr abkommen davon. Und Christus sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und in Johannes 12 steht, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen, steht danach. Lässt uns diese Zeit, in der wir leben, nicht sehr deutlich wissen, es ist jetzt Zeit, deine Stunde ist jetzt da, aufzustehen vom Schlaf? Bevor Christus in unseren menschlichen Herzen da war, da war es ja stockfinster in uns. Da haben wir wahrhaftig geistlich geschlafen und der Feind hat sein Unkraut ungehindert sehen und ernten können in uns. Aber immer wachen doch einige im Dunkeln auf, vor lauter Unruhe, können nicht Ruhe finden, weil ein Schmerz sie quält in der Nacht, und dann harren sie auf den Morgen. Und so ist es auch bei manchen von Christus erweckten Seelen, die der Schmerz um das Verderben des Menschen nicht mehr schlafen lässt. Mitten in der Nacht rufen sie dann zu ihrem Gott, Wächter, Ist die Nacht bald hin? Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Also eine Nacht bewegt sich auch auf uns zu, wie Jesaja sie beschreibt. Eine Nacht in und um uns. Das steht im Kapitel 59. Darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht und siehe da, Finsternis. Auf den hellen Tag, aber wir wandeln in der Dunkelheit. Wir tappen an der Wand wie die Blinden. Wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten. Wir straucheln am hellen Tag wie in der Dämmerung. Unter Gesunden sind wir wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben. Wir warten auf das Recht, aber es ist nirgends. Und auf Rettung, aber sie bleibt fern von uns. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind vor uns und unsere Verschuldungen kennen wir. Nämlich, dass wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und von unserem Gott abgewichen sind. Dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, Lügenworte ersonnen und aus unseren Herzen hervorgebracht haben. So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück. Denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Und die Treue wurde vermisst und wer vom Bösen wich, der musste sich ausplündern lassen. Als der Herr dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm. Und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Das Heil kam nahe damals. Die Zeit war erfüllt. Gott sandte seinen Sohn und der Ruf der Apostel erscholl über eine tief schlafende Welt. Ein freudevoller Wächterruf, wie es heißt. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Ja, die Nacht ist vergangen für die erretteten Herzen und Gott ruft uns zu, steh auf, der du schläfst, damit Christus dich erleuchtet. Aber wie wichtig ist das jetzt in dieser Zeit? Mache dich auf, werde Licht, steht in Jesaja 60, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Auch heute noch kommt Christus zu den Menschen, nicht mehr im Fleisch, nein, aber im Geist. Wenn du ihn aber nicht im Geist empfangen und aufgenommen hast, dann war es umsonst für dich, dass er, das ewige Wort Gottes, Fleisch geworden ist. Jetzt, zu dieser Stunde noch, redet Christus zu uns, die wir vor ihm stehen und sagt uns, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Aber wie viele, die das gehört haben, schon so oft gehört haben, haben noch immer nicht das Licht des Lebens, wandeln immer noch in der Finsternis und gehen so in eine finstere, nahe Zukunft. Es fehlt ihnen nicht am Verstand. Sie wissen ja auch zu jammern über die Zeichen der Zeit. Aber es fehlt ihnen am Aufnehmen, am Nachfolgen Christi, da fehlt es. Und daher ihre Fluchtgedanken und ihre Furcht vor dem, was kommen wird. Ja, wir haben Angst in dieser Welt, Enge, Bedrängnis, die haben wir. Aber wir haben den Trost, den bei uns zu haben, den in uns zu haben, der die Welt überwunden hat. Wie immer sich das bei uns Einzelnen in Kürze auch auswirken wird. Das Heil ist uns jedenfalls jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Es heißt doch, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und weiter heißt es im zweischneidigen Wort Gottes, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Es darf nicht fehlen an der Nachfolge bei uns, sonst versäumen wir, Licht zu werden in ihm. Aber wie viele Christen zeigen jetzt in dieser Zeit noch immer kein Anzeichen von Licht? Und damit wird es in naher Zukunft aber sehr schwierig werden. Und das Ende? Das Ende? Es ist bei vielen nie so weit gekommen, dass das Wort von ihnen sagen kann, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Es besteht hier eine Wechselwirkung. Solange wir Christus nicht wirklich aufgenommen haben und solange wir ihm in seinem Leben, wir, die wir ja sein sind, nicht nachfolgen, wie das Wort sagt, solange verbleibt unser Herz in Nacht und Finsternis. Aber ihn aufnehmen bzw. ihm nachfolgen können wir solange nicht, solange wir den Schlaf lieber haben und unser eigenes Leben vorziehen. Drückst du da nicht die Augen zu gegenüber jedem Lichtstrahl, wenn du schläfst? Ist's nicht so? Dein Sinn und deine Seele ist doch verschlossen für alles um dich her, wenn du schläfst. Und nichts wirst du tun, gar nichts. Da ist keine Bewegung, keine Kraft, wenn du schläfst. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr, denn der geistlich Schlafende ist ohne ihn. Drücken wir immer noch die Augen zu gegen das Licht, das Gottes Wort uns ins Herz scheinen lässt, um unsere Abwegigkeit aufzudecken, Wege, die wir mehr geliebt haben als Gott? Dann sehen wir auch nicht unsere Dürftigkeit, unsere Eigenliebe. Er sagt, du bist meiner nicht wert. Und du? Du merkst es gar nicht, weil du schläfst. Du hörst das Klopfen deines Heilands nicht mehr. Trotz der Zeichen um dich her träumst du in dieser bösen Zeit von Glück und Ehre und Lust, die in den Wegen der Welt zu erhaschen sind. Bist immer noch nicht geheilt davon. Deine Belohnung in der Ewigkeit schwindet dahin. Täglich, stündlich sägst du Stück um Stück ab davon. Was ist das für ein Schlaf? Sich zu wenden von einer Seite auf die andere und die Augen immer wieder zuzudrücken, das ist kein Aufstehen, das ist Liegenbleiben. Und darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. In Epheser 5,14. Das Wort Gottes spricht zu uns von Eifer und nicht von Müßigkeit in der Nachfolge. Da steht in Hebräer 6,11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Denn sowohl die Schläfrigen als auch die Wachen verstehen beide sehr wohl, was das heißt. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Bedenken wir doch, was zu unserem Heil dient, dem wir heute, jetzt näher sind denn je. Jahrzehntelang haben wir uns hier in Sicherheit wiegen können, weil die Welt ringsum bisher gepasst hat zu unserer christlichen Vorstellung von Nachfolge, die sich oft auf wenige Momente reduziert hat, oft nur auf den Sonntag, auf ein paar Bibelverse schnell überhaps gelesen, während unserem geschäftigen Umtrieb die ganze Woche über. So vieles war uns wichtiger, nicht wahr? Dieses Sündenbett, der Wohlstand, die Sorge um das eigene Leben, das ein von Christus erkaufter gar nicht sein eigen nennen dürfte, das hat uns so schläfrig gemacht. Und da schwinden sie natürlich hin, die Wirkungen des Geistes an uns. Die Seele wird matt, das Herz wird immer schwerer. Und was kommt jetzt? Vielleicht muss ich morgen schon mit Schmerzen sagen, ich möchte ja gerne wachen, aber ich kann nicht mehr. Und nun ändern sich die Umstände um mich her. Ja, Christus hatte mich gewarnt davor, hat vor mir über sich selber gesprochen. Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch, hat er gesagt. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Kann ich aber nicht mehr wachen, weil der Schlaf mich dauernd überfällt, dann werde ich sterben in meiner Schlafsucht. Dann aber habe ich einen Herrn und Heiland gehabt, wie er sagt, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Gottes Wort sagt mir in Römer 13,14, zieht an den Herrn Jesus Christus, denn der schläft und schlummert nicht, der kann mich im Wachen erhalten. Wie immer, so auch hier liegt die Lösung in Christus. Ja, Knaben werden müde und matt, sagt uns Jesaja 40, und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nicht müde werden, nicht schlafen vor dem Herrn. Wir kennen die Auswirkungen aus dem Neuen Testament, die die Jünger betroffen haben, wenn sie geschlafen hatten und doch hätten wachen sollen. Und auch wir werden die göttliche Zurüstung für die Gegenwart und für die noch vor uns liegende Zeit hier werden nicht finden und sie noch weniger anziehen können, wenn wir weiter schlafen und uns gähnend über die veränderten Umstände beklagen. Gott hat jetzt unserem Land Gericht verordnet und wir stecken mittendrin. Jetzt, da unser Heil näher ist, als da wir gläubig wurden. Jetzt wacht und betet, sagt er uns. Aber was willst du denn jetzt beten? Willst du beten, dass der momentane Ansturm nachlässt und es wird wie früher, wo sich die europäische Gesellschaft in perverser Ausrichtung schon weit über Sodom hinaus entwickelt hatte? Oder wie willst du beten? Dass es dir selber weiterhin gut gehen möge in all dem, was jetzt kommt? Denken wir an Baruch. Ja, wie sieht sie denn aus, die Ausrüstung, unsere Ausrüstung? Und wie darin wandeln? Und wie die Zukunft? Der zweite Petrusbrief gibt im ersten Kapitel Aufschluss. Er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Und unser Herr sagt, bleibt in mir und ich in euch und dabei wachst in mir, wie die Rebe am Weinstock. Einzig von der Erkenntnis des Christus her, von ihm nehmen wir mehr und mehr den Glauben, der die Welt überwindet und die Liebe, die eine Menge von Sünden zudeckt. Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. So haben wir es eben gehört, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und damit haben wir in Christus die rettende Hoffnung, die Wachsamkeit, die Versuchung des Eigenlebens abwehrt, herrliche, wertvolle Kleinode in dieser unserer Zeit, nicht wahr? Gottes Geist hat dem Paulus entsprechende Worte dazu gegeben. Er sagt in Epheser 6,10, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, in der Erkenntnis der Person Christi und seines Werks und seiner Tugend. Da verschafft uns jetzt das Gebet Zutritt zum Thron Gottes, wo wir überbitten und verstehen, empfangen dürfen, was uns Not tut und tun wird. Das ist umso dringlicher und wichtiger geworden heute, das dauernde Bleiben im Gebet. So baut der Mensch sich zum Tempel Gottes, des Heiligen Geistes, und dabei wird der Weltgeist hinausgeworfen, samt dem ganzen fleischlichen Gefolge. Paulus erging es zu seiner Zeit ja nicht anders. Die innere Einstellung, die Christus ihm dazu gegeben hat, die möge der Herr uns allen auch verleihen. In Philipper 3, ab 13 schreibt der Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, vergesse, was hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Diese Welt ist nicht der Platz, wo wir Ruhe finden sollen. Hier ist der Kampfplatz. Hier findet die so wichtige Übung in der Gottesfurcht statt. Oder eben auch nicht. Je nachdem ist dann drüben eine ewige Ruhe vorhanden für das hier nicht ruhen wollende Gottesvolk oder eine ewige Unruhe für jene, die jetzt hier noch weiter schlafen und ruhen möchten und dabei ihr ewiges Erbteil verlieren, jetzt, da uns das Heil doch näher ist, als da wir gläubig wurden. Da steht in Hebräer 4, 1 dazu: So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht etwa bei jemand von euch sich herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Es bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Aber noch ist uns gesagt, dass wir Trübsale haben müssen, wie denn auch bisher geschehen ist und jetzt vermehrt geschehen wird. Wer dabei sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um Christi willen und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Wir sind gegenseitig verpflichtet, einander zu stärken und zu ermahnen im Glauben, dass nicht jemand von uns weich wird in diesen Trübsalen, zu denen wir ja gesetzt sind. Gott hat uns aber nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu gewinnen, zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus und Lichter und Zeugen zu sein in dieser Welt. Und er hat uns dazu gesetzt und hier gelassen, dass die Menschen das helle Licht des Evangeliums sehen können von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Dann gehen wir nun auseinander mit einem Zuspruch Gottes an den Vater des Glaubens und an seine, nämlich Gottes Kinder. Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Das Heil ist dir jetzt näher, als da du gläubig geworden bist. Amen. Amen.